ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Vielleicht wird es ja noch Gold. Vielleicht geschieht heute noch das Wunder. Die Kürmusik heißt La Terre vue du ciel, die Erde vom Himmel betrachtet. Bärenstark diese einarmige Hebung mit dem Abgang. Perfekt, ganz nah, dicht aneinander gedreht, perfekte Synchronität.
Als ich auch Aljona erlebt habe, wie sie in der Musik aufgeht, habe ich gedacht, das kann der Hammer werden. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, sofort.
Wir wollten einfach unsere Erde in den Mittelpunkt stellen, dass es keine zweite Erde für uns Menschen gibt. Das hat uns auch stark gemacht, dieser Gedanke.
Bravo, Aljona Savchenko, Bruno Massot. Es ist eine Wahnsinnskür. Die Deutschen gewinnen hier Gold.
Wir haben Geschichte geschrieben und das ist unglaublich.
Diesen Moment vergisst man nicht.
Und ich bin gerade sowas von heilfroh, dass wir wirklich hier zwei Kameras aufgebaut haben und das mitfilmen konnten. Denn du hast Tränen in den Augen. Wahnsinn. Bist du noch so drin in dieser Kür?
Ja, schon.
Blöde Frage, ne?
Ja, nein, ich meine, das war ja echt cool. Ja, es war ein Traum.
Aber hast du dann, also bist du dann direkt in dieser Kür drin oder was macht das mit dir?
Ja, schon.
Ja, also beschreib mal so ein bisschen, also was siehst du so vor dem inneren Auge?
Ja, das Lauf, diese Emotionen, die wir da hatten und ja, dieses Gefühl, das zu schauen, was man ganze Leben geträumt hat.
Aber könntest du im Grunde genommen die komplette Kür nochmal so im Kopf laufen,
sofort
abgehen?
Und du weißt, ich könnte noch, alle Küren im Kopf laufen.
Ja? Ja, und du weißt auch noch ganz genau, wann was passiert ist, auch während der Olympiakür.
Ja.
Krass, schon richtig. Wir sind jetzt gerade hier in Oberstdorf. Heute sind die Bavarian Open. Wir sind in der Eissporthalle. Wie ist das für dich, hier in Oberstdorf zu sein?
Ja, also ich fühle mich zu Hause. Also ich fühle mich wirklich jetzt zu Hause. Und ich bin zurückgegangen, weil mir hat das gefehlt. Also das, was ich vor 8 Jahren oder halt mehr, mein Gott, vor... Die Zeit
ist schon. Ich muss gerade auch nachrechnen.
Warte mal. Ja. Ich bin 2014 hierher gekommen. Und seit 2014, ja genau, da habe ich mich hier so wohl gefühlt, dass ich, egal wo ich war jetzt, ich hatte diese Sehnsucht nach diesem freien Gefühl.
Ja.
Und als ich hier bei Onwäsche-Wettkampf war, seit 3 Jahren, seit ich gegangen bin, dachte ich, und wie fühle ich hier mich besser?
Zu Hause,
also
irgendwie
so
ein bisschen, ne?
Auch energievoller. Diese Berge, diese Luft vielleicht und auch, ja, große Stadt, keine Ahnung, macht mich einfach kaputt.
Es ist aber auch wirklich schön. Ich bin ja heute Morgen hier angereist und man fährt wirklich durch so ein Schneemeer, kann man so sagen. Mhm. Es ist knackig kalt, -7 Grad draußen. Kälte auch so das, was du gut verträgst, oder wie sieht das aus?
Ja, also ich liebe Kälte ab und zu halt. Ich liebe Winter. Ich liebe weiße Schnee und so gefrorene Bäume, gefrorene See. Aber natürlich draußen, wenn du warm angezogen bist.
Ja. Und ein sonst, heißer Tee ist auch ganz wichtig.
Ja, sonst mag ich natürlich auch angenehm in der Wärme zu Hause bleiben.
Und auch vielleicht in der Wärme Musik zu hören. Unser großes Thema ist ja in dieser Folge auch Musik. Welchen Song, welches Lied hörst du gerade rauf und runter?
Ah, verschiedene. Also es gibt keinen Lieblingssong, aber es ist halt, im Moment ist meine Tochter, da macht sie mir immer entweder APC.
Ist das dieses APCD?
Nein. Diese vom... mein Gott.
Gute Frage, nächste Frage.
Ja, genau. Ja. Also entweder Lady Gaga oder Madonna. Also sie hört schon was schon in der Liga.
Eher für Erwachsene?
Ja, eher für Erwachsene. Nichts für ABC, nein.
Aber dann auch in Dauerschleife, dass man irgendwann mitsingen kann.
Genau,
ne? Das ist
genau.
Großartig.
Ja.
Bevor wir tiefer einsteigen, machen wir kurz das, was bei uns dazugehört. Und zwar ein schneller Blick auf deinen Weg. Unser Steckbrief.
Steckbrief.
Die Königin auf Kufen, Aljona Savchenko. 2003 auf der Suche nach einem neuen Eislaufpartner aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und dort nicht nur Eis, sondern auch Herzen zum Schmelzen gebracht. Aus den ersten Versuchen im Alter von 3 Jahren auf einem zugefrorenen See im Umland Kiews erwuchs der Traum vom Eiskunstlauf. Aufstehen um 4, Training um 6 Uhr morgens, dazwischen fast 2 Stunden Fahrt mit dem Bus. Die extrem ehrgeizige Savchenko ordnet ihrem Traum alles unter. Das Streben nach Perfektion, schmerzliche Stürze und Niederlagen machten die deutsche Eiskunstläuferin nur noch härter als die Edelmetalle, die sie gewann. Mit 1,53 Meter purer Anmut und Grazie auf dem Eis wurde Savchenko mehrfache Welt- und Europameisterin, die durch ihre Eleganz technische Höchstschwierigkeiten aussehen ließ wie ein Spaziergang im Park. Endgültig zur Legende im Paarlauf wurde Savchenko 2018 in Pyeongchang. Mit ihrem Partner Bruno Massot wurde die Eisprinzessin mit einer Jahrhundertkür Olympiasiegerin, die größte Belohnung für jahrzehntelange Schinderei auf dem Eis und in der Trainingshalle. Ihre Erfahrungen gibt die heute 42-Jährige an Nachwuchstalente weiter, eine Trainerin, die zeigen kann, wie man mit Leidenschaft und Präzision auf dem Eis Geschichten erzählt.
Da würde ich direkt mal nachhaken. Wie ist das eigentlich? Würdest du dich selber als gute Trainerin bezeichnen?
Also ich bin natürlich erst am Anfang dieser Karriere als Trainerin und eigentlich habe ich noch nicht richtig angefangen. Und wie gab es nicht so richtige Einstellung oder auch Läufer. Und ich bin im Moment bei Suchen, wo ich halt jetzt will was aufbauen und wirklich die Kinder diese Liebe zum Eiskunstlauf und die Erfahrung, die ich jahrelang selber erarbeitet habe, weiterzugeben. Und an erster Stelle konzentriere ich mich natürlich auf meine Tochter, die jetzt erst den Lust gekriegt hat, Eiskunstläuferin zu werden.
Und jetzt schon besser ist als alle anderen auf diesem Planeten.
Naja, nicht so, aber wichtig ist, dass sie Lust hat.
Ja.
Und wenn man Lust hat und wünscht, dann kann man ja was machen, was basteln.
Also
der Spaß steht
im Vordergrund. Ja. Aber ist das auch so, dass sie, also weiß sie, was du alles erreicht hast? Also ist ihr das bewusst?
Ja, sie sagt schon, Mama, ich möchte so wie du sein.
Okay.
Weißt du, wer ich bin? Ja, Oma hat gesagt und Opa hat gesagt, du bist Olympiasieger. Weißt du, was das ist? Ja, das ist der größte, die größte Wettkampf in der Geschichte.
Ja.
Ah, okay. Also, was willst du werden? Olympiasiegerin.
Okay. Und du so, ja, okay. Ja.
Ich hatte natürlich andere Wunsch. Ich hatte Wunsch, die Beste zu sein. Es war am Anfang keine Olympiasieger, also diese könnte ich noch nicht so unterscheiden. Ja? Ich wollte einfach die Beste in der Welt zu sein. Und natürlich die Wettkämpfe und jeder Sieg bei jedem Wettkampf zählt halt, Beste zu sein.
Aber erkennst du dich manchmal in ihr? Also bist du dann stolz?
Mhm. Ja, schon.
Aber dann weiß man ja auch, wovor man sein Kind so ein bisschen bewahrt, ne? Weil man hat ja so seine eigenen Macken, auch die Zweifel, die man hat. Ist das schon so, dass du da so ein bisschen drauf vorbereitet bist und genau weißt, okay, da muss ich sie dann so ein bisschen abholen?
Ja, also klar, ich habe Erfahrung mit mir selber und auch jetzt sehe ich in ihr und dann kann ich sagen, okay, ich möchte nicht so, dass sie das erlebt, was ich erlebt habe. Klar, mit mehr Wissen bist du halt besser.
Ja, du weißt schon, was quasi auf sie zukommt.
Genau, oder halt auch die anderen Läufer, ja. Wenn ich halt ein Kind habe und da sehe ich schon, ich möchte das, was ich mir gewünscht habe, aber ich könnte das nicht haben, so.
Und du weißt vor allem auch, dass Eiskunstlauf auch aus der Kür plus Musik für die Kür besteht und dass das ganz schön anstrengend und langwierig ist und viel Kopfzerbrechen bereitet. Wenn man also so eine ganze Saison lang zu der gleichen Musik läuft, kann man die am Ende überhaupt noch hören?
Ja, also natürlich, kommt drauf an auf die Musik und kommt drauf an, wie du dazu stehst. So, wir haben unsere Musik natürlich am Ende unserer Karriere selber ausgesucht. Das heißt, wir waren erwachsene Läufer und ein gutes Team wo man sagt, okay, wir hatten Mitspracherecht und wir könnten sagen, okay, die Musik ist eigentlich der Haupt. Ja?
Ja.
Das ist eine Hauptsache. Die Musik passt zu deiner, deinem Charakter, deine Seele. Und das Gefühl, was du drinnen hast, kannst du auf die Musik rüberbringen. So, und wir könnten selber entscheiden, welche Musik wir nehmen. So, es war klar, verschiedene Vorschläge, da hast du 100 Musiken oder mehr, hörst du dir jede Musik an und die Musik gibt jedem Mensch ein Gefühl. Ja? Manche weinen, manche gehen verrückt, manche fangen an zu tanzen, manche gehen schlafen. So, und wir haben uns die Musik immer so ausgesucht, was uns in dem Moment so in unserem Körper passiert. Und wenn uns das so ein gutes Gefühl gibt und wir sagen, okay, wir können das rüber schaffen, die Menschen begeistern und das Publikum begeistern, dann können wir das laufen. Und dann natürlich machst du das gerne. Klar, man hört nicht nur in der Halle Musik, deine eigene Musik, ja. Du hörst auch mal, ich habe gehört, als ich gejoggt habe, zum Beispiel. Ich habe meine Kuren 1000 Mal gelaufen, in der halben Stunde, ja. So 5-mal Kur bin ich gelaufen.
Also immer den einen Song, eine halbe Stunde lang.
Ja. Und krass. Im Kopf halt meine Elemente durchgegangen.
Ja.
So, klar, man muss auch dazu wachsen, so rein zu versetzen in die Musik, in das, was du rüberbringen willst. Beim Kinder ist anders. Obwohl heutzutage, wie bei meiner Tochter, sie sagt, ich will zu Golden laufen. Ja? Mhm. Und ich so, okay, kannst du das hören? Und dann fängt die an zu tanzen und ich so, okay.
Sie fühlt's.
Ja, und so bei jedem Kind. Jeder Kind hat eine Persönlichkeit, der rüberbringen kann und will. Manche Choreografen, Trainer verstehen das nicht und bringen andere Musik. Nein, du läufst die Musik. Und das Kind hat manchmal keine Wahl und sagt, okay. Und dann natürlich hört man ungern die Musik draußen. Ja.
Weil man keine Verbindung wirklich dazu hat. Nein,
genau.
Aber wie läuft das Ganze dann ab? Also ist erst die Musik da und dann die Idee zur Kür? Oder wie funktioniert das?
Ja, erstmal überlegst du, okay, was würdest du gerne laufen wollen? Und natürlich, da unser Sport gehört mit Musik, dann sagst du, okay, welcher Charakter, welches Thema, was will ich zeigen. So, und dann natürlich gehst du in die Musik, okay, liegt dir besser, passt das zu dir? Passt die klassische Musik oder moderne oder ein Filmcharakter oder so, dann suchst du dir raus, was du gerade fühlst. Und dann hörst du die Musik, dann hörst du die Musik so im Raum, dann hörst du die Musik mit Kopfhörer, dann gehst du aufs Eis, weil auf dem Eis die Musik klingt anders als im Ballettraum.
Ja.
Und dann die Musik auf dem Eis muss so wirken, dass alle auch das fühlen, das, was du rüberbringen willst. Und so, du läufst, du fühlst die Bewegung, also du hörst Musik, dann fühlst du die Bewegung. Kannst du das interpretieren? Kannst du das wirklich zeigen? Passt das zu dir? Passt zu deinem Körper? Passt das zu deinem Charakter? Und so weiter. Das ist eigentlich der wichtigste Teil unserer.
Also ohne Musik geht eigentlich nichts.
Ohne Musik geht gar nichts.
Aber das wirkt jetzt so, als wenn man so ewig lange Zeit hätte. Dabei habt ihr gar nicht so wirklich Zeit, ne? Sondern das muss ja dann auch irgendwie rasend schnell passieren.
Ja,
ne?
Klar. Also zum Beispiel bei Letzte Kür, ja, da hatten wir eine Idee, okay, Choreograf. So, wer könnte uns die Choreografie machen? So, dann hat man Wunsch, okay, wir wollen mit dem Choreograf arbeiten. Aber stimmt, wir hatten erst die Musik. Erst die Musik, ja. Welche Musik nehmen wir für das Programm? Was halt bei allen Menschen in Erinnerung bleibt. das, was du in deinem Körper fühlst, kannst du rüberbringen. Und wir hatten, keine Ahnung, 200 Musikwahl. Dann fängst du, playst du, also machst du auf Play 2 Sekunden, dann sagst du, nein, das passt nicht, nächste. So, als erwachsener Läufer weißt du schon. Und dann, nein, das geht auch nicht, das geht auch. Okay, dann, wenn du die passende Musik gefunden hast, okay, die Musik kann ich machen. Dann beschäftigst du dich mit Thema. Wo gehört die Musik? Von wo kommt die Musik? Unsere Musik war halt von diesem Film Home.
Ja.
Und dann haben wir natürlich diesen Film angeschaut. Dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht. Dann habe ich halt in diesem Film gesehen, wie eine Blume öffnet. Ja, so in lila, gelb und weiß. So, dann hatte ich Gedanke, okay, das Kleid könnte so aussehen. Ja, lila, gold und weiß. So, dann kommt die Idee für Kleid. Dann textest du an Schneiderin und sagst, du, die Musik ist Home, das ist über Erde, wie die Blume aufgeht, so wie die Natur reinkommt, ja, so möchte ich auch das Kleid haben. Und dann geht die Schneiderin so auch in meine Wünsche und dann hört sie auch die Musik und sagt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. So, dann malt sie und sagt, ja, genau das, sieh das ja nach, ja.
Aber war das, also als du das Kleid gesehen hast und diese Skizze erstmal, war das direkt so Liebe auf den ersten Blick, wo ja. du gesagt hast, okay.
Ja, also ich wusste genau, was ich möchte.
Ja.
Weil ich hatte das Bild vor mir, so ich möchte diese Blume, die öffnet, ja, so diese, ich kenne diesen Namen nicht von Blume, aber
diese
du kennst Lotus bestimmt.
Diese Lotusblume?
Genau,
ja.
Diese lila, gelb, weiß.
Genau.
Ja, wenn sie öffnet, ist es ja traumhaft. Und so, dann musst du vorstellen, passt es das zur Musik, ja, weil das im Film, du siehst auch, wie die Natur ist, ja, und die Musik ist ja vom Himmel auf Erde betrachtend, ja, du siehst, wie das die Blume öffnet, du siehst die Farben und so ist es halt auch dann entstanden.
Also kann man sagen, es war von Anfang bis Ende Liebe auf den ersten Blick und konnte eigentlich nur mit Gold gekrönt werden.
Ja, total. Und dann kamen wir in der Eishalle und die Eishalle war auch in lila-weiß. Und da dachte ich, nein, das gibt's doch gar nicht.
Ja. Und schon hat man so ein ganz anderes Gefühl.
Ja,
ne? Das
total.
Ist so das
ja.
ist jetzt der Moment, das ja. ist jetzt unser Tag. Und
ja.
das wird auch klappen. Gab es denn trotzdem eine Musik, die du gerne gelaufen wärest, aber nicht konntest, wo du dann schweren Herzens sagen
ja.
musstest, ja, okay.
Ja, es war zweimal vor Olympischen Spielen, ja. Wir hatten einmal Wintermusik, vielleicht kannst du dich erinnern, als Kurzprogramm vom André Rieu gespielt. Und ich könnte, also die Musik ist wunderbar, also wunderschöne Musik. Und, aber ich könnte nicht rüber zeigen, was, ich könnte nicht so übertragen, dass die Menschen, die Preisrichter so umhaut.
Mhm.
Ja? Weil es muss die Musik zu dir passen. Du musst sagen, okay, ich bin stark. Ich kann diese Stärke rüber zeigen. Und genauso mit Never Walk Alone. Wir hatten auch die Musik von André Rieu gespielt. Mhm. Und es war eine Stelle so mit Geige. Und es war so hoch. Und ich könnte kein Element darüber bringen. Ich könnte nicht an dreifach Twist reingehen. Es hat mich gestört.
Mhm.
So, und dann habe ich halt zum Trainer damals gesagt, du, ich kann einfach nicht. Ich kann nicht auf diese Musik ein dreifach Twist machen. So, du kannst alles machen, aber ich kann einfach nicht. Es bremst mich. So, dass auch die Musik nicht nur das Gefühle, was du zeigen, aber auch, dass die Elemente auch dazu passen.
Wie schnell kann man denn eine Musik dann tauschen? Also wenn man merkt, okay, man hat eigentlich die Musik, man hat die Choreografie und du hast ja gerade gesagt, das ist ja alles ineinander verzahnt. Das ist ja wie so ein Puzzle, was dann miteinander verbunden wird. Und auf einmal merkt man so, Mist, die Musik passt nicht.
Ja, das war noch am Anfang der Saison. Wir hatten ein paar Wettkämpfe gemacht und die Wettkämpfe, keiner Wettkampf war gut. Und im Training hat auch nicht so richtig funktioniert. Dann hatten wir noch ein halbes Jahr, das zu ändern. Klar, wir sind auf Risiko gegangen. Wir haben das geändert. Das war für uns besser. Aber jetzt, wenn ich sehe oder wenn ich schaue zurück, dachte ich, mein Gott, sind wir verrückt. Wir waren so verrückt, dass man halt nur ein halbes Jahr Musik gewechselt, Programm gewechselt, Kostüme gewechselt. Also alles uns total kaputt gemacht haben. Deswegen, die Musik ist das wichtigste Teil.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja.
Punkt. Wir kommen zu einer neuen Rubrik bei uns im Podcast. Die nennt sich Schnee von gestern.
Schnee von gestern.
Alina, welche olympische Medaille war für dich emotional die wichtigste und warum?
Ja, die letzte. ohne Fragen. Also 2018, die Olympischen Spiele waren die besten von ganzer Karriere. Und es war halt das, was ich geträumt habe, ganz Leben lang. Und es war die emotionalste, ja.
Wir haben es ja auch gerade eingangs gesehen, ne? Also du bist noch voll drin in der Kür, vor allem wenn man die Musik halt eben nochmal hört. Du bist mit zwei verschiedenen Partnern olympisch gestartet. Was war da rückblickend die größte sportliche Herausforderung an diesem Neuanfang?
Also mit drei.
Drei, sorry.
Drei verschiedene. Also ich bin für die Ukraine 2002 noch bei Salt Lake City gelaufen. Dann 2006 mit Robin bis 2014 und dann 2018 mit Bruno. Was war der Unterschied? Ja, also jeder Erfolg, jeder Partner oder jedes Team hat ja Geschichte gemacht. So, ob das mit ukrainischen Partner war, bin ich dort angefangen. Ich habe dort meine Karriere begonnen und auch mit meinem Partner aus der Ukraine habe ich Junior-Weltmeisterin gewesen hier in Oberstdorf.
Also ein geschichtsträchtiger Ort.
Ja,
für dich, ne?
Genau. Ja. So, dann haben wir unsere Geschichte gemacht und es war mein Anfang, was ich auch dankbar bin. Dann natürlich wollte ich mehr erreichen. Dann hatte ich Glück, mit Robin zu laufen. Und wir haben sehr gut gepasst. Es hat gut so harmoniert. Klar, bei jeder, so wie in Beziehung, man hat auch mal Stress, mal Freude, ja. Aber wir waren... Ich denke, wir waren sehr harmonisch zusammen.
Ich würde das mal vergleichen mit so einem Mannschaftssport, ne? Wenn man da mit irgendwem nicht kann, dann kann man ja auch mal beiseite gehen. Dann hat man irgendwie noch so 20 andere Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Aber wenn man wirklich als Duo in der Hochzeit 24 Stunden zusammenhängt eigentlich, ne?
Ja.
Dann ist es, dann kann man ja eigentlich nicht immer sich gut verstehen.
Ja, klar. Also Vertrauen gehört dazu. Also als erster Punkt. Vertrauen an deinen Partner, weil das ist dein Partner, hat
vor
dein Leben.
Vor allem gerade du. Vor allem gerade du. Also ne, wenn du durch die Gegend geworfen wirst, gehalten
als
wirst.
Als Partnerin natürlich hat man schon ein größeres Risiko. Du bist ja oben, dein ganzes Leben in der Hände auf in deinen Partner. Also da kannst du nicht einfach so mit Streit immer rennen.
So, jetzt gehen wir aufs Eis.
Ja, auch wenn wir Streit hatten, dann gehst du aber dann nimmst du dich zurück und sagst, okay, wir machen das Gleiche. Man braucht ein gutes Team, um das zu
auszugleichen.
Auszugleichen, genau. Diese Balance zu finden, ja, weil das ist zwei verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen. Aus verschiedenen Familien, ja, Erziehung, also alles zählt dazu. Mhm. Und dann machen die das Gleiche und dann sollen die deine Marken mitmachen und du genauso seine machen. Also dann muss schon wirklich eine harmonische Balance finden.
Ja. Ja. Weil ihr beide ja auch authentisch dann auf dem Eis sein sollt, ne?
Ja, genau.
Ja. Also würdest du sagen, das ist so die größte Herausforderung, zu sagen, man muss sich natürlich auch an neuen Menschen immer wieder neu einstellen, um dann auch die gemeinsame Harmonie, die gemeinsame Balance herauszufinden und natürlich auch zu sagen, Streits sind auch wichtig und richtig, das muss auch so sein, weil ansonsten, wenn man die ganze Zeit irgendwie alles nur so beiseite schieben würde, dann würde man nicht so erfolgreich sein, wie du es, beziehungsweise wie ihr es ja dann auch mit deinen verschiedenen Partnern geworden seid und bist. Wenn du heutzutage nochmal auf die Olympischen Spiele zurückblickst und wir schauen jetzt mal nicht auf die Goldmedaille in Pyeongchang, was ist so der eine Moment, der für dich in Erinnerung geblieben ist, unabhängig vom Ergebnis?
Also ich habe alle Erinnerungen, also ich kann alle meine Wettkämpfe in die Situation versetzen, so wie ob das heute gewesen ist. Also egal.
Also noch total präsent.
Ja, total. Auch als ich Einzelläuferin war. Ich bin ja Einzelläuferin bis 13 Jahre gelaufen und hatte auch Wettkämpfe gemacht. Und ich kann immer noch diese Kür laufen.
Ernsthaft? Ja. Also, weißt du auch noch Musik, wie das total alles entstanden ist und so weiter und so fort?
Ja.
Krass.
Ja, total.
Also, hast du auch noch so ein Notizbuch oder wollte man das dann hinterher reingeschrieben? Also, du hast es einfach alles im Kopf.
Ich habe einfach im Kopf, ja.
Ach, krass.
Ich könnte alle meine Kürn mit Robin laufen, ich könnte meine Kürn mit meinem Partner, als ich Probetraining hatte. Oder halt, ich hatte einen Partner in der Ukraine, ich war nur ein halbes Jahr mit ihm zusammen. Mhm. Das war so ein Aufstieg und ich könnte noch die Kür laufen. Ja, also keine Ahnung. Ich könnte halt wirklich die Kür und jede Situation jetzt dir sagen.
Ich vergleiche das gerade mit, kannst du dich noch daran erinnern, wenn man früher in so einen Musikladen reingegangen ist und man hatte nicht wirklich den Titel, man wusste auch den Text nicht und man ist dann zu so einem Verkäufer hingegangen und hatte nur so, ich suche die Musik und der so, ja, das ist Gang XY da hinten rechts, da könntest du quasi auch anfangen, ne?
Ja. Genau. Oder halt in Parfümerie, ja, dann sagst du, diese Duft, aber ich weiß nicht den Namen, aber das riecht so und so, ah ja.
Oder hat einen goldenen Deckel, ja, genau, ne? Was so gar kein Flakon hat, einen goldenen Deckel, hat einen goldenen, ach ja, dann meinen sie wahrscheinlich, ja. Das könntest du quasi machen für die ganzen Stücke.
Ja, könnte ich machen. Aber, ja, aber auf jeden Fall, also meinst du Olympia oder allgemein Wettkampf?
Also du kannst auch, wenn du sagst, bei den Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, da war was, wo also ich heute noch dran denke.
Ja, also ich erinnere mich an meine erste oder an unsere erste Europameisterschaften, die wir gewonnen haben. Das war 2007 und da keiner erwartet hat, dass wir das gewinnen. Unsere Musik war Mission. Also dieser Lauf, es war so wunderschön. Ich könnte immer noch heute das anschauen und sagen, wow, das war so ein cooles Programm. Und wir sind als Letzte aufs Eis gegangen und wir haben so ein sauberes Programm gelaufen. Und ich kann noch erinnern, als alle Menschen standen plötzlich da, haben geklatscht, das war halt so wie bei Olympia 2018, so ähnlich war diese Europameisterschaften. Und als ich dann rausging in die Kabine, da war die Tamara Moskvina und da sagte sie, okay, wow, habe ich nicht erwartet. Und andere Trainerin, das war auch eine russische Trainerin, ich habe mal bei ihr angefragt, ob ich mit ihr trainieren dürfte und ich dürfte mit ihr nicht trainieren und sie hatte diese Konkurrenzpaar und da hat sie sich entschuldigt.
Ich wollte gerade sagen, sie hat sich in dem Moment wahrscheinlich wahnsinnig geärgert.
Ja, und da hat sie gesagt, ja, das hätte ich von dir nicht erwartet, dass du so groß wirst. Und ja, es tut mir sehr leid, dass ich dich nicht genommen habe. Und das war so ein wie... Ja, toll.
Aber das ist ja auch eine tolle Message, ne? Einfach zu sagen, okay, auch wenn andere nicht an dich glauben, glaub trotzdem weiter an dich.
Ja, also da war, weil es war halt 2002 bin ich mit meinem Partner nach Olympia. nicht mehr gelaufen und dann habe ich nach meinem Weg gesucht. Und erste Stelle war natürlich Russland, weil es war ja halt am nächsten und die beste Eiskunstlauf kommt von da. Und ich habe bei mehreren Trainern dort angefragt und die haben gesagt, nein, so, wir haben keinen Partner, dann, ja, du bist nicht so gut, also gehörst nicht zu uns.
Also es gab immer irgendeine Begründung.
Genau, ja. Und dachte ich, okay, dann, wie man sagt, wenn die Tür nicht öffnet, dann ist die Tür nicht dir gehört. Ja, also dann bin ich weitergegangen und dann bin ich halt nach Deutschland gegangen.
Und wir sagen Dankeschön. Denn dank dir sind wir, glaube ich, zu der Zeit, als du gelaufen bist, mit die erfolgreichste als Kunstlaufnation auch gewesen. Ne?
Ja.
Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, seit 2007 waren wir Europameister. 2005 haben wir Medaille geholt, die erste Medaille bei auch bei Europameisterschaft in Lyon. Und seitdem waren wir ja Medaillengewinner.
Genau, immer vorne
und,
mit dabei.
Und ja, ich war auch stolz, dass ich halt auch Deutschland präsentieren durfte. Ja.
Also ich habe immer noch auf jeden Fall diese ganzen Bilder vor dem inneren Auge, genauso wie du die Küren laufen kannst, kann ich noch. Ich kann quasi deine Küren nicht laufen, aber ich weiß, wie sie gelaufen sind. So kann
okay.
man das vielleicht sagen. So,
das also, ist auch, ja.
Ja. Nee, das ist wirklich großartig. Ich habe auch letztens habe ich mir nochmal die Kür angeguckt und am liebsten gucke ich mir die ja ohne Kommentar an. Ne? Also einfach nur die Musik, ihr beide auf dem Eis und es ist halt eben jedes Mal so dieser Gänsehautmoment. Und das Lustige war, ich habe ja damals 2018 die Olympiashow moderiert mit Marco Schreil und ich weiß noch, vielleicht Marco, du wirst es mir hoffentlich nicht übel nehmen, aber ich weiß noch, wie Marco einfach diese Tränen das Gesicht runtergelaufen sind. Also das war wirklich ein ganz, 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 ganz toller Moment. Und da wussten wir auch, okay, da ist jetzt krass, wirklich was Großartiges passiert. Und das ist ja auch das, was du sagst, ne? Diese Authentizität, das, was ich rüberbringen kann, diese Emotionen, die ich erschaffen kann. Und bei euch war es ja wirklich von Anfang bis Ende gerade, also für dieses Stück und für diese Kür, Liebe auf den ersten Blick. Und es hat einfach super gut zusammengepasst.
Ja.
So, genug der Lobhudelei. Musik ist also das Wichtigste an einer Kür, sagt Aljona. Aber die richtige Musik zu finden, das hat nicht nur etwas damit zu tun, ob sie einem gefällt oder ob man dazu laufen kann. Es gibt weitere Fallstricke, die das Leben der Eiskunstläuferin und Eiskunstläufer extrem schwer machen. Welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, der den Eiskunstlauf seit Jahrzehnten begleitet, auf dem Eis und hinter dem Mikrofon. Er ist seit 1996 die Stimme des Eiskunstlaufens in der ARD. Zweimal deutscher Meister geworden und für viele untrennbar verbunden mit großen olympischen Momenten, unter anderem mit dem Goldlauf von Aljona Sawtschenko und Bruno Massot 2018. Und bei mir ist jetzt Daniel Weiß. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, moin.
Und Daniel, wenn man ja über ikonische Musik im Eiskunstlauf spricht, fallen sofort Klassiker wie Cam oder Bolero. Würdest du sagen, dass La Terre Vue du Ciel inzwischen in genau die gleiche Kategorie fällt oder wie ordnest du das ein?
Zuerst mal, weil es einfach ein Jahrhundertlauf war von Aljona Sawtschenko und Bruno Massot. Ein Gänsehautmoment, ein dankbarer Moment für jeden Zuschauer, für mich als Kommentator, weil Drama pur entstanden ist. Jeder wusste, die beiden liegen auf Rang 4 nach dem Kurzprogramm und müssen aufholen, was das Zeug hält. Und dann entsteht diese unglaubliche Magie in 4 Minuten und eben unterstützt von diesem tollen Konzept der Kür, die übrigens kein geringerer als der Bolero-Tänzer himself, Christopher Diem, choreografiert hat, der 84 mit dem Bolero auch Olympiasieger wurde. Die Kür strahlt aber eher wegen des Dramas, wie es zu Gold kam und weniger wegen der Musik. Es ist eine fantastische Musik, die sie da gewählt haben, keine Frage. Es ist ein tolles Konzept und auch die Idee, die dahinter steckte von Alexander König, auch dem Trainer, sich um die Umwelt zu kümmern und dieses Zeichen der Unendlichkeit, das war einfach gut inszeniert. Aber die Musik war einfach bis dato nicht so bekannt wie zum Beispiel Bolero oder Katharina Witz-Kamen. Aber insgesamt war das ein absolutes Kunstwerk. Und da sind wir genau bei dem Thema. Es muss immer beides zusammenspielen. Natürlich muss eine Musik etwas Besonderes ausstrahlen. Aber der als Kunstläufer, in dem Fall das Paar, muss einfach darauf auch glänzen können, muss sie bis in die letzte Fingerspitze und auch in den letzten Ton zum Leben erwecken. Musik wird zum Leben erweckt durch die Eiskunstläufer und ist der wichtigste für mich Bestandteil eines Wettkampfs.
Ich hatte ja auch mit Aljona gesprochen und irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, das passte alles so perfekt. Also so, wie sie das auch beschrieben hat. Die Musik passte perfekt, die Choreografie passte perfekt, das Outfit passte perfekt, auch in diese Kulisse in Pyeongchang, in dieses Lilane. Sah aus wie eine lilane Lotusblume, wie sie da fuhr. Würdest du aber auch sagen, dass also diese Geschichte dahinter sich deswegen so in das Gedächtnis der Leute gebrannt hat?
Ja, unbedingt. Ich meine, alleine wenn man die Geschichte von Aljona Sawtschenko beobachtet, ne, die als Ukrainerin in einem Land auf einem zugefrorenen See von ihrem Vater dahin gefahren wurde und gelaufen ist, mit verschiedensten Männern, die sie verschlissen hat, auf dem Eis versucht hat, Olympiasiegerin zu werden. Immer haben die Männer versagt und Bruno hat ja auch im Kurzprogramm wieder den Fehler gemacht und wieder sah es danach aus, dass Aljona den perfekten Wettbewerb läuft und der Mann macht einen Fehler und wieder würde sie an Gold vorbeigehen. Und der Schlüsselmoment, glaube ich, war aber auch der Abend zuvor, weil Aljona Sawtschenko ist nun keine leichte Persönlichkeit, die ihre Männer, die mit ihr gelaufen sind oder auch die Trainer gerne mal in die Mangel genommen hat. Aber ich glaube, da hat sie einen taktischen Schachzug gewählt, der, glaube ich, ganz gut war. Irgendwann hat sie dann zu Bruno gesagt, pass auf, egal jetzt, morgen müssen wir einfach perfekt laufen und das werden wir tun. Und genau das war es, ihn da mitzunehmen. Und dann stellen die sich aufs Eis als Erste, legen vor und es entsteht dieser unfassbare Moment, den auch ich nicht so erwartet hätte damals. Ich wusste, wie schön die Kür war. Ich habe sie monatelang verfolgt. Ich war in Oberstdorf bei ihnen. Ich wusste, dass es was Besonderes wird. Aber dass diese Emotionen dann auch entstehen durch dieses Drama, das ist einfach auch dem olympischen Moment geschuldet.
Ich ertappe mich immer wieder, diese Kür von Anfang bis Ende zu gucken, ohne Kommentar. Nichts gegen dich.
Nein, absolut, ich stimme dir vollkommen zu. Denn oft stören wir Kommentatoren ja da, wenn wir irgendeinen Sprung erwähnen, da gebe ich dir recht. Und wann gab es das in der Geschichte des Heute-Journals übrigens bei den Kollegen vom ZDF, dass eine Kür ohne Kommentar in einer Nachrichtensendung von der ersten bis zur letzten Sekunde 4 Minuten lang gezeigt wurde, weil es eben so ein besonderer Moment war.
Ja, ein absoluter Gänsehautmoment, das kann man so festhalten. Ja. Also das auf jeden Fall eine Kür, die immer noch im Gedächtnis bleibt, an die man sich auch vor allem gerne zurückerinnert. Aber warum verschwinden manche anderen Programme sofort wieder, obwohl sie vielleicht technisch stark waren?
Ja, wie die Trainer, Choreografen oft falsche Musiken auswählen oder die Läufer sich überschätzen eben. Das passiert ganz oft, zum Beispiel bei klassischer Musik, um zum Beispiel jetzt nur eine zu nennen, den Liebestraum von Liszt oder Musik von Lang Lang. Ich kritisiere dann oft in meinen Kommentaren, dass die Musik nicht gut zum Läufer oder zum Paar passt und dann bekomme ich oft ganz böse Zuschriften über E-Mail oder Social Media. Ich wäre ein Kulturbanause, dass ich klassische Musik ablehnen würde. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe immer klar 2 Punkte. Ich sage, erstens müsst ihr mir mal genau zuhören. Wenn man eine tolle Musik auswählt, eine klassische Musik, so oder Klavierkonzert von Lang Lang oder der Liebestraum von Liszt, dann muss ich als Eiskunstläufer ein extrem hohes Maß an technischem Können, Schlittschuhlaufkönnen haben, um diese Musik wirken zu lassen. Ich muss eine sehr gute Ballettausbildung haben, damit meine Beine ausgestreckt sind, damit quasi die Fußspitze, die dann die Fußspitze des Schlittschuhs ist, komplett ausgedreht ist, dass das super elegant wie ein Balletttänzer aussieht. Und oft können das Eiskunstläufer einfach nicht. Die haben einfach die Ausbildung dazu nicht. Und dann wirkt eine Musik wie diese einfach zu wenig. Und deswegen sage ich immer, es wäre besser, dem Läufer dann eine eher leichtere Musik auszuwählen, auf die er am Ende wirken kann. Und das Zweite, ich glaube, der Eiskunstlaufsport hat ein sehr altes Publikum, sowohl im Fernsehen als auch, wenn wir Veranstaltungen sehen. Und wenn wir junges Publikum anziehen wollen für die Zukunft des Überlebens dieses tollen Sports, der übrigens eine Tradition von über 100 Jahren ist, die älteste Wintersportdisziplin, die es gibt, die übrigens zum ersten Mal bei Sommerspielen gezeigt wurde, dann dürfen wir diesen 17-, 18-, 19-jährigen jungen Menschen keine so, ich sage jetzt mal, alten Musiken aufzwingen. Denn die jungen Zuschauer, die können dann mit Liebestraum von Liszt eher wenig anfangen. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass die jungen Menschen auch zu jungen Musiken laufen. Das ist immer eine Gratwanderung, aber mittlerweile gibt es tolle Choreografen, die sehr, sehr spezialisiert sind, die mit sehr guten Musikern zusammenarbeiten oder Studioproduzenten, die Musiken ganz toll inszenieren können. Denn ich sag's wieder, die Musik ist die größte und einfachste Einflussnahme auf den Wettkampf, die es überhaupt gibt.
Und auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Athletinnen und Athleten merken und für sich spüren, okay, diese Musik funktioniert nicht. Im Fall von Aljona Savchenko war es zum Beispiel André Rieu. Das hat sie ja selber zugegeben, dass das halt eben nicht so wirklich für sie funktioniert. Seit rund 8 Jahren ist ja jetzt auch gesungene Musik zugelassen. Hat das den Sport freier gemacht oder eher komplizierter?
Ja, mittlerweile sind es über 10 Jahre. Es begann mit dem Eistanz, der als erstes gesungene Musiken haben durfte, dann später Einzel- und Paarlaufen. Freier definitiv, auch emotionaler. Und die Bandbreite vor allem ist viel größer geworden. Aber auch die Fehltritte sind größer geworden. Gerne werden ja Filmmusiken von Musicals verwendet oder von Filmmusiken, Gladiator oder Titanic oder der Glöckner von Notre Dame. Eiskunstlaufen hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und wenn ich ein Publikum in den Bann ziehe und die von den Sitzen springen, dann beeinflusse ich da natürlich auch das Preisgericht, das an der Bande sitzt. Bestes Beispiel, ganz aktuell, sind Minerva Hase und Nikita Volodin. Die haben Musik von Max Richter ausgesucht. Fast eine ähnliche Musik, wie Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 verwendet haben. Aber Fehler sind bei denen jetzt bei den Olympischen Spielen einfach nicht erlaubt, weil sonst die Musik nicht mehr wirkt. Und auf der anderen Seite ihre Konkurrenten aus Japan, die aktuellen Weltmeister Ryuichi Kihara und Riko Miura, verwenden Musik aus Gladiator. Am Ende singt Andrea Bocelli. Da springst du alleine schon als Zuschauer auf, weil dich das emotional so packt. Und in solchen Musiken kann ich dann kleine Fehler besser verstecken, die fallen dann gar nicht mehr auf. Und darüber muss ich nachdenken. Die gehen sehr auf Geschwindigkeit. Was will ich wirklich? Deswegen sage ich, Minerva Hase, Nikita Volodin haben die Chance, jetzt bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Aber die Kür birgt ein großes Risiko. Wenn die einen kleinen Fehler machen, dann fällt dieser Zauber in sich zusammen.
So, jetzt hat man ja das Gefühl, man geht einfach hin, hört sich irgendwie eine Apple-Playlist an oder eine Spotify-Playlist, nimmt sich dann ein Lied und baut darauf halt eben eine Kür auf. Aber so einfach ist das jetzt mittlerweile nicht mehr. Es gibt massiven Einschnitt durch das Rechte-Management. Viele Musiken, die dürfen dann plötzlich nicht mehr genutzt werden. Was passiert da gerade konkret im Eiskunstlauf und warum trifft es den Sport so hart?
Weil Musik unglaublich wichtig ist und weil genau das bisher war, was du gesagt hast. Bisher hast du in die Plattenkiste gegriffen, früher jetzt CD- oder MP3-Kiste, hast dir eine tolle Musik überlegt. Oft schlagen das ja die Choreografen vor, weil sie sagen, hey, nächstes Jahr habe ich das und das mit dir vor. Aber da ist jetzt zuletzt eine sehr, sehr unschöne, wie ich finde, und große Diskussion entstanden wegen den Rechten, die Musiken eben beinhalten. In Deutschland zum Beispiel gibt es ja die GEMA. Und wenn ich dann Wettkampf laufe, dann bezahlt der Veranstalter eine GEMA-Gebühr, die sehr hoch ist. Und damit sind die Rechte der Musiken abgedeckt. So war das auch bis jetzt immer. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch mit einem Rechtsexperten für Musik gesprochen. Die Meinung ist eigentlich auch eindeutig, dass das GEMA-Recht, heißt in anderen Ländern vielleicht anders, aber überall gibt es diese GEMA-Rechte, auch heute noch gilt für Eiskunstlaufen und andere Sportarten. Da wird gerade gestritten, aber der internationale Verband hat gesagt, okay, Vorsicht Leute, in Amerika wurde ein Paar verklagt und musste sehr viel Geld bezahlen mit dem Veranstalter und dem Verband. Am besten ihr geht auf die Plattform Click and Clear, dort gibt es 35 Millionen Songs und die Rechte sind alle geklärt, weil ein Recht ist ja dann nicht nur, ich nehme jetzt mal Musik von Beyoncé für Eistanzen. Da muss ja nicht Beyoncé nur gefragt werden, sondern müssen noch 10 Lizenzgeber dahinter gefragt werden, ob die dem zustimmen. Und Click and Clear sagt, sie haben mit allen Lizenzgebern bei diesen 35 Millionen Songs die Rechte geklärt, aber das kostet Geld. So eine Musik kostet dann schnell mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro, um sie zu bezahlen, um sie zu produzieren. Und das sind wieder Extrakosten, die die Sportler einfach irgendwann nicht mehr stemmen können, weil wir sprechen jetzt gerade von den absoluten Spitzenläufern. Aber was ist denn mit dem Breitensport, die irgendwo auf dem Wettkampf auf dem Dorf laufen? Die müssen ja auch diese Rechte sonst geklärt haben. Und da ist ein großer Streit momentan entbrannt. Und ich stimme den Experten eigentlich zu, dass das GEMA-Recht gilt. Die Lizenzen sind bezahlt. Der Künstler bekommt sein Geld. Jeder soll sein Geld bekommen. Aber man soll es auch nicht übertreiben.
Aber 35 Millionen Titel hört sich ja erstmal viel an, oder?
Ja, klingt viel, aber ist es eigentlich nicht, weil die Anforderungen sind oft so speziell. Alleine vom Gladiator gibt es so viel verschiedene Fassungen und so weiter. Ist jetzt genau die dabei, die du möchtest? Ja, weiß ich nicht. Dann wird die von den Produzenten ja nochmal verändert im Studio. Darfst du das? Ist das im Recht inkludiert? Also das ist echt kompliziert und leider klingt 35 Millionen viel, ist es aber nicht.
Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, die Verantwortung wird jetzt verschoben und zwar auf die Sportlerin, den Sportler. Findest du das sinnvoll oder bürdet man da auch gerade jungen Sportlerinnen und Sportlern super viel auf?
Ja, definitiv. Also der Sportler ist damit komplett überfordert. Ich finde, die Verbände und die Veranstalter tragen ganz klar, so wie es immer war, die Verantwortung dafür. Die müssen sich darum kümmern, dass im öffentlichen Raum diese Musik gehört werden darf und dafür bezahlen müssen. Das tun sie auch. Und damit hat eigentlich der Sportler nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, der internationale Verband verschiebt es jetzt ein bisschen und will alle schützen, auch die Sportler, und sagt, ihr geht ganz sicher, wenn ihr bei Click and Clear alles gekauft habt, dann kann euch nichts passieren. Wenn ein Sportler jetzt sagt, ich nehme aber eine Musik, die ist zwar GEMA-rechtlich geschützt, dann läuft da noch immer die Gefahr, dass irgendein Künstler kommt und sagt, aber meine 10 Lizenzgeber haben da gar nicht zugesagt. Ja. Und unter der Gefahr leben wir momentan.
Von welchen Summen ist da so die Rede? Also was könnte schlimmstenfalls auf die Sportlerinnen und Sportler zukommen?
Ein hoher sechsstelliger Betrag.
Also man ist dann pleite. Man kann quasi...
Dann ist es vorbei, ja.
Okay, dann kann man auch den Sport nicht mehr finanzieren in dem Sinne.
Ja, sowieso nicht. Es fällt unseren Top-Sportlern ja schon schwer, die ganzen Kosten für die Saison, für Trainer, Kostüme, Reisen zu Wettkämpfen und all das zu bezahlen, was nötig ist, um den Sport zu machen. Psychologen, all das muss bezahlt werden.
Lass uns mal nach vorne schauen. Olympische Spiele 2026 in Cortina d'Ampezzo. Wer sind für dich aktuell die Favoriten auf olympisches Gold, besonders auch im Paarlauf?
5+1. Also das Paarlaufen ist so offen wie lange nicht mehr. Da spielen Minerva Hase, Nikita Volodin eine sehr große Rolle, keine Frage. Aber auch die Paare aus Japan, aus Kanada, aus Italien, aus Georgien, aus Ungarn. Und jetzt kommt ja noch das chinesische Paar hinzu. All die 6 Paare, würde ich jetzt mal sagen, plus vielleicht auch noch Annika Hocke und Robert Kunkel, die waren zuletzt wirklich stark und haben sich toll entwickelt, haben die Chance, da eine Medaille zu gewinnen. Und ich glaube aber genau das, was ich jetzt gerade sage, wissen ja die Sportler auch. Die wissen, es gibt keinen klaren Favoriten und ich bin auch dabei. Und das macht bei dir im Kopf ja schon mal so einen Riesendruck, weil du hättest die Chance, ja eine Goldmedaille zu gewinnen oder überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Und ich glaube, damit kämpfen gerade alle diese Paare. Das hat man in den Wettkämpfen zuletzt gesehen, bei der Europameisterschaft Minerva und Nikita, die 2 schwere Fehler gemacht haben in der Kür. Aber auch all die anderen Paare haben immer wieder Fehler gemacht, weil man merkt, diese olympische Saison ist so offen. Alle stehen unter einem enormen Druck. Und das, finde ich, ist das Schöne bei den Olympischen Spielen. Am 16. Februar um 20.15 Uhr geht's los. Dann müssen die Köpfe klar sein. Und es gewinnt der, der an dem Tag einfach die besten Nerven hat. Und was Besseres kann sich doch ein Zuschauer gar nicht wünschen, dass es so eine Bandbreite an Möglichkeiten gibt. Und Minerva hat es ja bei den Europameisterschaften gesagt, ihr wäre am liebsten, dass alle 6 fehlerfrei laufen und die Preisrichter dann entscheiden müssen, wer war wirklich der Beste.
Also einfach so eine Schablone drauflegen, das wäre natürlich schön.
Aber das ist natürlich nicht die Realität.
Das ist nicht die Realität. Aber ganz wichtig zu hören und zu sehen mit dir, du bist wieder für uns am Start. Aber gehen wir nochmal ganz kurz auf diese Silbermedaille jetzt bei der EM ein. Die Medien sind ja manchmal so richtig undankbar. Viele haben von Scheitern gesprochen. Kann man das wirklich so nennen oder ist Silber in dieser Phase der Olympia-Vorbereitung dann doch was ganz anderes?
Das hat nichts mit der Silbermedaille zu tun, sondern das hat mit dem zu tun, wie die Kür am Ende war. Scheitern ist ein harter Begriff, aber weil man wissen muss auch, dass Minerva die Nacht zuvor eine Erkältung bekommen hat, nicht ganz sicherlich bei Kräften war. Aber natürlich erwartet man von einem Paar, das so stark ist, dass 3 Jahre nahezu fehlerfrei in jeder Kür gelaufen ist, dass die jetzt ihren Titel verteidigen. Und sie stürzt bei ihrem Paradeelement, dreifach Wurfrittberger. Und ich finde eigentlich vor allem das Ende war einfach nicht schön, dass er sie da aus der Hebung hinunterstürzen lässt. Sah natürlich sehr ungeschickt aus und hat natürlich schon Fragen aufgeworfen. Aber klar, Scheitern verkauft sich besser, als wenn man sagt, sie hätten einen Fehler gemacht.
Im Grunde genommen ja wieder so eine ähnliche Geschichte wie Aljona Sawtschenko und Bruno Massot, nur nicht im gleichen Wettbewerb, sondern kurz davor. Also könnte sich da so ein ähnliches Drama entwickeln? Das wäre natürlich eine wahnsinnig tolle Geschichte auch für dich, oder?
Also ja, kann es. Also kann es ganz sicher. Es ist, glaube ich, alles möglich. Das wissen die Sportler auch. Ich bin jetzt die nächsten Tage in Oberstdorf und werde mir die deutschen Paare auch nochmal anschauen, so kurz vor Olympia. Aber sie haben alle Chancen. Die beiden Musiken sind einfach stark, die sie ausgewählt haben. Da sind wir nämlich wieder beim Thema Musik. Die Kür, keine Frage. Ich habe von den Gefahren erzählt. Minerva und Nikita haben für das Kurzprogramm einen Tango ausgewählt. Das wollte Minerva unbedingt. Da sind wir nämlich genau bei dem Thema. War das die richtige Wahl? Weil der Tango ist unglaublich schwierig umzusetzen. Und das war einer der größten Kritikpunkte, weil Paarläufer sind ja nicht wie Eistänzer, die miteinander tanzen, sondern die laufen ja an zu ganz schwierigen Elementen. Und ein Tango ist ein Tanz, der zueinander sehr emotional getanzt wird. Und in dieser Tanzhaltung stehen diese Paare selten. Deswegen kam der Tango-Charakter da nicht so gut rüber. Und deswegen gab es viele Probleme immer wieder mit dem Tango. Und die haben sogar diskutiert, das mal über Bord zu werfen. Aber das Kurzprogramm ist nicht entscheidend. Am Ende müssen sie da fehlerfrei durchkommen und den Grundstein legen, um eine gute Kür zu zeigen. Und dann ist alles möglich. Und auch bei Annika Hocker und Robert Kunkel ganz starke Musiken ausgewählt, wie ich finde. Tolles Händchen gehabt. Lady Gaga als Kurzprogramm, Hold My Hand. Und dann Musik von Meatloaf für die Kür. Auch da kommen ihre Stärken, werden unterstrichen mit der Musik. Ihre Show-Elemente, die sie bei Holiday on Ice zuletzt gelernt haben, haben sie in die Kür eingebaut. Ganz viele tolle Entscheidungen, die da getroffen wurden von ihnen und auch ihrem Umfeld. Und all das spielt eine Rolle, um dann bei Olympischen Spielen zu glänzen. Und es wird ein besonderer Moment. Und ich finde, Annika Hocke hat es am besten ausgedrückt. Ja, ihr alle redet immer von Psychologen und wir arbeiten alle mit Psychologen. Das ist ja alles gut so, aber deswegen ist die Lösung noch nicht getan. Denn am Ende müssen wir auf dem Eis stehen und das umsetzen, was wir in 4 oder auch in 20, 25 Jahren gelernt haben, stecken jetzt in diesen 4 Minuten. Dein ganzes Leben steckt in diesen 4 Minuten. Und das macht es so faszinierend.
Man läuft quasi um sein Leben. Man kann das so
ein bisschen ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat keine zweite Chance. Du kannst in der Kür nichts wiederholen, schon gar nicht als Paarläufer. Da ist alles exakt vorgegeben. Als Einzelläufer kann ich nochmal hingehen und sagen, okay, der Dreifach sowieso war jetzt nicht gut, ich tausche den aus. Da hat jeder mit seinem Trainer so einen Plan B ausgemacht. Im Paarlaufen geht es nicht. Im Paarlaufen hast du einen Plan und den musst du gnadenlos durchziehen. Und wenn ein Fehler passiert, kann der nicht wieder gut gemacht.
Und wir hoffen natürlich, dass dieser Plan für unsere deutschen Paare aufgeht. Vielen, vielen Dank, Daniel Weiß, für das Interview.
Sehr gerne.
So, wir werden jetzt ein bisschen privater mit unserer Buckelpiste.
Buckelpiste.
Was ist denn so dein absolutes Lieblingsessen außerhalb des Sports?
Oh Gott, im Moment Lasagne.
Ja?
Ja.
Geht auch schnell, ne? Eigentlich.
Nee, eigentlich nicht.
Nein?
Lasagne geht sehr, sehr,
also
sehr,
wenn man es mit Liebe macht und richtig wahrscheinlich. Ja,
genau.
Ja. Nicht so wie ich.
Nicht einfach in Mikrowelle gestellt.
Ja, läuft.
Also, nein, also richtige Lasagne dauert so eine halbe Stunde.
Okay, also du nimmst dir dann auch wirklich so die Zeit, das ist so ein bisschen Meditation.
Aber mein Mann.
Ja, so was Meditatives auch, ne?
Ja, also ich mag auch Borscht. Ich habe eigentlich... was Essen betrifft, ist bei mir halt ja ein bisschen alles, ja.
Ja, also natürlich gab es ein paar Sachen, auf die du dann früher wahrscheinlich verzichten musstest,
ja,
ne?
Ja.
So,
so wie Lasagne könnte genau, ich so vorher Lasagne nicht essen.
Sagt dann der Scholkowi, Aljona, war da eine Lasagne dazwischen? Okay. Welche Wintersportart schaust du dir am liebsten an, wenn es mal nicht Eiskunstlauf ist? Was fasziniert dich?
Ja, Slalom.
Also alpin. Jetzt ja. Auch, hast du Kitzbühel geguckt?
Ja.
Ja?
Ja.
Und warst du zufrieden?
Aber so, ich schaue mir, wenn natürlich zeitlich passt,
ja.
Biathlon. Es gibt mehrere Sportarten, die ich gerne anschaue.
Ja, vor allem hier in Oberstdorf, da bist du ja auch im Mekka, ne? Skispringen, Biathlon, ja, Langlaufen.
Genau, ja. Aber so im Fernsehen, weil so kommt man ja selten zum, ja, Wettkampf. Aber im Fernsehen schaue ich mir schon gerne so. Und ich überlege immer, was könnte ich denn machen, wenn ich keine Eiskünstler wäre?
Biathlon.
Biathlon, ja. Ich könnte Biathlon laufen. Ja,
was ich immer total faszinierend finde, ist, also wer einmal bei so einem Biathlon-Wettkampf war, man denkt dann immer, man kann immer so alles sehen, aber die laufen dann vorbei, so 10 Sekunden, ja, und sind dann erstmal weg.
Ja, genau. Deswegen, ja, sehe ich im Fernsehen, weil da sieht man immer.
Ja, siehst du alles, ne? Ja, das ist großartig. Ja. Aber da sieht man erstmal, wie schnell die eigentlich, ja, sind, ne? Auf Langlaufen. Das ist echt krass. Welche Musik hörst du privat am liebsten? Eher ruhig oder laut, wenn es nicht die Musik deiner Tochter ist?
Ich höre keine Musik. Es gibt Tage, wo ich wirklich keine Musik höre, weil wenn ich den ganzen Tag in der Halle bin, dann bin ich froh, wenn ich einfach in Ruhe, ohne Musik, ohne Fernsehen, ohne nichts, einfach in Ruhe genießen kann.
Einfach so diese Stille genießen. Ne?
Diese Stille, ja, ja. Aber ja, was ruhig ist.
Ja. Kannst du so eine,
kommt drauf an, je nach Gefühl.
Nach Stimmung, ne?
Ja, nach Stimmung.
Gibt es so einen Künstler oder eine Künstlerin, die dir jetzt so spontan einfallen?
Lady Gaga.
Lady Gaga, mhm. Was Ruhiges.
Nee, also.
Stimmt, sie hat ja auch ruhigere Sachen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Oder halt klassisch.
Aber lustig, dass du Lady Gaga sagst, weil ich habe letztens auch einen Clip gesehen bei ihr auf Instagram. Und da hat sie auch davon gesprochen, dass alle früher gesagt haben, sie wird es nicht schaffen. Sie wird keine erfolgreiche, mhm, Künstlerin. Und die hatte doch letztens ein Konzert an der Copacabana vor 2,1 Millionen Menschen. Also mit, mhm, das erfolgreichste Konzert ever. Deswegen ist das lustig, dass du sagst, dass Lady Gaga so gerade dein ja, Vorbild ist. Weil es ja auch so eine ähnliche Geschichte dann ist. Mhm. Ne?
Ja, also sie ist schon außergewöhnlich.
Ja.
Und es war witzig, Amelia war, glaube ich, 4 Jahre und wir haben so Musik gespielt zu Hause, einfach ohne nachzudenken, ja?
Ja.
Und dann plötzlich sagt die Amelia, Lady Gaga, Lady Gaga. Ich so, 4 Jahre, gell? Lady Gaga, okay.
Also nicht nur Gaga, sondern Lady Gaga.
Lady Gaga, ja, ja, nicht Lady nur Gaga, Gaga, Lady,
ja,
Gaga.
Ja, also hallo. Ja, ja. Welche Sportlerin oder welcher Sportler hat dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst, auch über den Eiskunstlauf hinaus?
Oh, es gibt mehrere. Usain Bolt, weil ich vor Olympischen Spielen habe ich seine Doku geschaut im Flieger und habe ein paar Tipps von der Doku rausgenommen, wie zum Beispiel Brokkoli essen.
Ja. Lieber,
das war sein Diät.
Lieber Usain, du bist übrigens schuld an der Goldmedaille von Aljona. Lieber Usain, liebe Grüße. Ja. Hattest du selber vor Wettkämpfen feste Rituale oder eher gar keine?
Ja, immer unterschiedlich. Also als ich mal jung war.
Also vor 2 Jahren.
In meiner Jugend.
Ja, vor 2 Jahren.
Hatte ich immer Rituale, weil meine Trainerin so mich erzogen hat mit diesen Ritualen. Und dann dachte ich, mein Gott, ich muss mal weg von diesem ganzen Mist, weil wenn das nicht passiert, dann läuft das schief oder, mhm, gar nicht. Dann hatte ich keine so richtigen Ritualen. Aber ja, ich hatte immer zu jeder Musik, zu jeder Choreo gehören auch Plüschtiere bei uns im Eiskunstlauf.
Stimmt, die werden dann immer so aufs Eis geworfen,
genau,
ne?
Genau. Und ich hatte meine lieben Fans, also es waren mehrere Fans und Carmen, sie kommt aus Leipzig, sie hat mir immer Plüschtiere selber gemacht.
Ach krass.
In gleiche Kleid wie ich, in gleiche Haare, also so wie ich. Und vor Olympischen Spielen hatte sie mir einen Engel gestrickt oder gestrickt. Und ich hatte diese Engel dabei.
Ach krass. Ja. Hast du immer noch Kontakt zu Carm?
Ja.
Ja?
Ja.
Was macht sie jetzt?
Sie ist Rentnerin.
Ja.
Und wir haben immer Kontakt mit ihr. So, sie war auch im August hier in Oberstdorf, hat mich auch besucht. Ja, und ich finde solche Menschen auch sehr wichtig. Ja.
Ja, vor allem, sie hat sich ja wahrscheinlich auch die komplette Karriere begleitet.
Genau,
ne?
Ja. Krass. Und da hat sie auch das gelebt, was wir gelebt haben. Nur wir haben als Läufer gelebt und gegeben und sie hat uns halt unterstützt.
Ja. Ja. Emotional.
Emotional, genau.
Und mit den Stofftieren. Was ist aus den Stofftieren geworden? Also sind die jetzt vererbt worden an deine Töchter?
Genau.
Ja.
Die sind zu Hause, alle gesammelt. Und meine Tochter, sie sagt, Mama, ich möchte auch so eine.
Ja.
Und jetzt die Carmen, liebe Carmen, danke. sie strickt die ganzen Sachen für meine Tochter.
Okay. Also die sieht dann genauso aus wie sie?
Ja.
Ach, krass. Aljona Savchenko, vielen, vielen Dank für diesen sehr persönlichen Blick auf Musik, Mut und vor allem Medaillen. Und danke, dass du dir diese Zeit heute genommen hast für uns.
Danke dir auch.
Ja, und in 2 Wochen, da gibt es eine neue Folge des Sportschau Wintersport Podcasts. Also bis dahin, bleibt sportlich. Tschüss und bis bald.
Tschüss.